Führerschein für Einkaufswagen. Hintergrundwissen für bewussten Konsum. Mit Florian Schwinn.
Guten Tag. Ein Narrativ, sagt Wikipedia, sei eine sinnstiftende Erzählung, die Einfluss auf die Art hat, wie die Umwelt wahrgenommen wird. Heute soll es hier einmal mehr um ein Narrativ zum Thema Landwirtschaft gehen. Allerdings um eines, das eher Unsinn stiftet. Ganz so, wie das in einem anderen Podcast der hessische Biobauer Dieter Euler schon gesagt hat.
90% der sogenannten Narrative über Landwirtschaft stimmen entweder nicht oder sie stimmen so nicht. Der Fakt als solcher stimmt, aber die Schlüsse, die daraus gezogen werden, sind falsch oder unsinnig. Manchmal sind sie nicht falsch, sondern einfach unsinnig.
Damals ging es um den Unsinn, dass um ein Kilogramm Fleisch wachsen zu lassen, ein Rind über 15.000 Liter Wasser verbrauche. Für jedes einzelne Kilo Rindfleisch. Ich hatte die damalige Ausgabe des Podcasts die Fleisch-Wasser-Lüge getauft. Heute geht es um den Unsinn, dass die Kuh das Klima zerstört, weil sie das Treibhausgas Methan ausstößt. Entsprechend nenne ich diese Ausgabe mal einfach die Kuh-Klimalüge. Nirgendwo in Deutschland ist die Landwirtschaft so klimawirksam wie ganz im Norden. In Schleswig-Holstein stammt fast ein Viertel der Treibhausgase aus der Landwirtschaft. Im Bundesdurchschnitt ist die Landwirtschaft für 8% der Treibhausgase verantwortlich, in Schleswig-Holstein aber für fast ein Viertel. 22% sind es genau nachzulesen im Bericht zur Entwicklung der Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft in Schleswig-Holstein. Das liegt daran, dass im hohen Norden wenig Industrie das Klima anheizt. Nirgendwo gibt es so viele Windräder und Solaranlagen, nirgendwo so viele Elektroautos. Der hohe Anteil der Landwirtschaft an den berechneten Treibhausgasemissionen ist also nur ein relativer. Dennoch besteht dringender Handlungsbedarf. Das sagt der grüne Umweltminister Tobias Goldschmidt ebenso wie der Landwirtschaftsminister von der CDU, wobei Werner Schwarz, bis er Minister wurde, Präsident des Landesbauernverbandes war. Ihn beauftragt der schwarz-grüne Koalitionsvertrag mit dem Aufbau eines Kompetenzzentrums für klimaeffiziente Landwirtschaft. Was dieses Kompetenzzentrum an großen Themen beackern wird, darf man schon jetzt vermuten. Das Lachgas aus dem Dünger und natürlich das Methan aus dem Verdauungstrakt der Rinder.
Wir sprechen ja von Mythen oder inzwischen nennt man das auch Narrative. Und dazu gehört ja genau auch Kuh und Methan. Und das sei das Problem. Ich sag mal etwas flapsig, Nebelkerze.
Sagt die Tierärztin Anita Edel, die schon in ihrer Dissertation zur Entwicklung der Rinderhaltung gearbeitet hat und vor nun schon 12 Jahren das Buch vorgelegt hat mit dem programmatischen Titel »Die Kuh ist kein Klimakiller«. Woher kommt aber das Narrativ?
Ich halte es tatsächlich für einen der größten Erfolge von Aral, BP, Esso erreicht zu haben. Und das übrigens auf allen Kontinenten. Seit mehreren Jahrzehnten, dass wenn die Rede vom Klima ist und von Methan, dass dann tatsächlich die meisten an die Kuh denken und nicht etwa an die fossile Energie, nicht etwa an die Tatsache, dass seit mehr als 10 Jahren Zuwächse von Methan in der Atmosphäre eindeutig belegbar durch fossiles Methan verursacht werden. Die Experten, die Klimaexperten gehen davon aus, dass das Fracking hier die Ursache ist. Und in den Köpfen ist aber inzwischen Methan hat was mit der Kuh zu tun. Und natürlich gibt es das größte Interesse bei denen, die an der fossilen Energie verdienen und die auch wollen, dass das so weitergeht. Aber natürlich gibt es auch an allen, die eben an immer weiterer, in Anführungsstrichen, Intensivierung, also letztlich Industrialisierung der Landwirtschaft, ein Interesse haben. Denn mit dieser Intensivierung und Industrialisierung ist immer Energie verbunden. Und inzwischen alle Gerätschaften sind natürlich auf fossile Energie eingestellt, ja, bis hin zum synthetischen Stickstoffdünger. Das heißt, das Interesse des Weiter-so ist riesig. Und das war ja das generelle Ergebnis des Weltagrarberichts. Weiter-so wie bisher ist keine Option. Das war 2009. Jetzt schreiben wir das Jahr 2022 und die Hütte brennt noch viel mehr. Das Gute im Schlechten, das tatsächlich deutlich mehr Menschen erkennen die Zeichen an der Wand und erkennen, wir müssen zu anderer Lebensweise kommen.
Der Biobauer Dieter Euler, Rinderhalter im hessischen Kinzigtal, macht eine andere Herkunft des Narrativs von der klimazerstörenden Kuh aus.
Irgendwann haben wir gemerkt, dass die Kuh Methan rülpst. Das ist aber schon sehr lange her. Als ich 1972, 73 das erste Mal damit in Berührung gekommen bin an der Universität in der Vorlesung die Ernährung, da wurde uns das als Selbstverständlichkeit vorgestellt, erläutert und irgendwann fiel mal der Satz, an den kann ich mich gut erinnern, ein Bestand von 40 Kühen würde am Tag so viel Methan produzieren, dass man damit den Betrieb mit Energie versorgen könnte. Es weiß nur keiner, wie man es auffangen soll. Dann hat aber etwa in, 2009, 2010 Thilo Bode von Foodwatch erfahren, dass die Kuh Methan rülpst. Und für den war das was Neues. Und da wurde ein Skandal draus, weil das Klima schädlich ist. Und da kam die isolierte Betrachtung her. Und dann gab es einen Artikel in der Frankfurter Rundschau, Klimakiller Biorind. Der kam dann, weil irgendwelche Leute erklärt haben, dass wenn man konventionell höhere Leistungen erzielt, der Effekt eintritt, dass der Erhaltungsbedarf auf mehr Leistung, auf mehr Liter Milch verteilt wird. Dass das alles eine Phantomdebatte ist. Es hat nie jemand in den Zusammenhang gebracht und vor allem die von Foodwatch und ähnlichen NGOs beeinflussten Leute, die damit dadurch in Berührung gekommen sind, durch diese Skandalisierung, die kennen die Zusammenhänge gar nicht. Früher hätte ich gesagt, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Heute sage ich, Herr, vergib ihnen nicht, die sollen sich mal gefälligst schlau machen.
Also machen wir uns mal schlau. Methan ist CH4, besteht also aus 4 Teilen Wasserstoff und einem Teil Kohlenstoff. Fossiles Methan holen wir aus der Erde, um es zu verbrennen. Dann nennen wir es Erdgas. Wenn uns Wladimir Putin den Gashahn zudreht, nennen wir das Energiekrise, weil wir das Methan dann teurer anderswo einkaufen müssen. Zum Beispiel da, wo es via Fracking aus dem Boden gelöst wird, wobei erhebliche Methanverluste entstehen. Auch bei der Förderung von Erdöl entweicht fossiles Methan. In der Atmosphäre ist Methan laut Umweltbundesamt 25-fach klimawirksamer als Kohlendioxid. Das allerdings nur relativ kurze Zeit, dann ist es zerfallen. Es kommt aber immer mehr neues Methan nach. Die US-amerikanischen Earth System Research Laboratories, also die Labors für Erdsystemforschung, messen für die Klimaforschung weltweit die Treibhausgase. Die vom ESRL erstellte Statistik für Methan verzeichnet einen steilen Anstieg. Von rund 1600 Parts per Billion, also Milliardstel Anteilen im Jahr 1985, ging es steil nach oben bis fast 1800 ppb Anfang der 2000er Jahre. Dann blieb der Anteil des Methans in der Luft etwa gleich, bis 2006 erneut ein Anstieg um weitere 100 ppb bis heute einsetzte. Hat das irgendetwas mit der Population der Rinder auf der Erde zu tun und mit deren Methanausstoß? Könnten sie für den Anstieg des Methans in der Atmosphäre verantwortlich sein? Die weltweite Rinderstatistik zeigt im Gegenteil seit 1990 steil nach unten. Bis 2016 nahm der weltweite Rinderbestand um 100 Millionen Tiere ab. 2016 waren es dann nur noch 963 Millionen. Inzwischen werden wieder etwas über 1 Milliarde Rinder auf der Erde gehalten. Die beiden Statistiken haben offensichtlich nichts miteinander zu tun. Und die 1 Milliarde Rinder auf der Erde heizen das Klima auch nicht zusätzlich an, wenn der Rinderbestand gleich bleibt oder sogar sinkt, sagt Wilhelm Windisch, Professor für Tierernährung an der Technischen Universität München.
Also das Entscheidende ist, Methan hat nur eine kurze Verweildauer. Also wenn eine Kuh einen Furz lässt oder einen Rülpser macht, ja, dann bleibt dieses Methan nur wenige Jahre in der Atmosphäre drin. Und das bedeutet, wenn wir jetzt gleich viele Wiederkäuer haben, gleich viele Anzahl an Wiederkäuern, und wir füttern die permanent, dann steht die Methankonzentration in der Atmosphäre, die bleibt konstant. Also die Mengen, die die Wiederkäuer produzieren, emittieren, da werden im gleichen Zug die alten Methanemissionen von den früheren Kühen, die werden dann wieder abgebaut. Also die Konzentration bleibt gleich. Das heißt, der Rülpser heizt das Klima nicht an.
Wie aber kommt das Methan eigentlich in die Kuh oder das Schaf? Wieso rülpsen Wiederkäuer Methan? Die Antwort auf diese Frage kommt wieder von Wilhelm Windisch.
Das machen Mikroorganismen. Das ist eine ganze Kaskade von Mikroorganismen. Die einen Mikroorganismen bauen was ab, die füttern dann die nächste Gruppe von Mikroorganismen. Und ganz am Ende sind die Archaebakterien, die machen sozusagen die allerletzte Stufe. Die beuten noch das allerletzte an Energie aus und scheiden Kohlenstoff unter diesen reduktiven Verhältnissen, die Pflanzen, dann als Methan aus. Und dieses Methan, das macht ungefähr, es ist immer relativ gleich, das sind so 6% der verdaulichen Energie, macht das in etwa, der Nahrungsenergie macht das in etwa aus. Da füttert also eine Gruppe von Bakterien, füttert die nächste Gruppe. Das ist also ein riesiges Netzwerk, ein Ökosystem. In diesem Ökosystem entstehen unter anderem auch giftige Metabolite, Zwischenprodukte, zum Beispiel Alkohol. Und damit dieses große System, Pansensystem, damit es über die Klippe des Alkohols drüber hinweg gesaugt wird, gezogen wird, steht ganz am Ende, am untersten Ende der Energieausbeute, wie so ein Förderband, ne? Nach unten, steht unten, stehen die Archaebakterien. Ich muss mich so als chemisches Gleichgewicht so vorstellen. Ja, die schieben das bis ans Ende und dann machen die eine kleine Menge an Methan und das Methan entweicht und das stabilisiert die Fermentation des Wiederkäuers. Der Wiederkäuer ist dadurch, dass er das kann, mindestens 10-mal schneller wie die schnellste experimentelle Biogasanlage. Also die Leistungsfähigkeit, mit Hilfe der Mikroorganismen nicht essbare Biomasse abzubauen, ist unerreicht. Und das macht dieses ganz kleine Ding Methan.
Nicht die Kuh produziert also Methan, sondern die Mikroorganismen tun das, mit denen sich die Rinder im Laufe der Evolution symbiotisch eingelassen haben. Denn nur mit Hilfe der kleinsten Lebewesen ist es ihnen gelungen, die Energie der Zellulose für sich nutzbar zu machen. Wir können uns von Gras nicht ernähren. Wir haben die Graslandschaften im Laufe unserer Evolution zwar genutzt, hergestellt und erhalten haben sie allerdings die Weidetiere.
Das ist der riesige evolutionäre Vorteil, den Wiederkäuer gemacht haben. Wiederkäuer entwickelt sich vor 30 Millionen Jahren gleichzeitig mit Gräsern. Das ist ein Biotop, das ist also ein zusammenhängendes Ökosystem. Die Gräser, die Graslandschaften könnten gar nicht existieren, wenn sie nicht diese Tiere hätten. Das, was die Gräser wachsen, das muss ja wieder abgebaut werden und wieder in die Zirkulation hinein. Und das ist die große Erfindung, ist es mit dem Methan.
Methan entsteht übrigens in den Mägen der Wiederkäuer nur, weil es dort anaerob zugeht. Es gibt dort keinen Sauerstoff, mit dem der Kohlenstoff zu schlichtem Kohlendioxid, also direkt zu CO2 werden könnte. Dort arbeiten Mikroorganismen, die keinen Sauerstoff atmen müssen. Dasselbe geschieht übrigens auch in anderen von der Luft getrennten Lebensräumen, in dem von uns künstlich erschaffenen Lebensraum der Biogasanlage zum Beispiel, aber auch, wenn organisches Material in Sümpfen verrottet oder auch in den künstlich vernässten Reisfeldern. Die asiatischen Bauern dürften sehr dankbar sein, dass der Reis noch nicht zum Klimakiller erklärt wurde. Schauen wir doch noch einmal in den echten Norden, nach Schleswig-Holstein. Dort stellten Landwirtschafts- und Umweltminister gerade fest, dass die hohe Rinderdichte im Land auch für den im Bundesdurchschnitt vergleichsweise größeren Methanausstoß verantwortlich ist. 1,07 Rinder pro Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche. Bioanbauverbände wie Demeter empfehlen ihren Mitgliedsbetrieben 1,5 Großvieheinheiten pro Hektar, also ein halbes Rind mehr. Nicht abbauen, sondern aufbauen müssten wir den Rinderbestand also eigentlich. Zumindest dann, wenn wir vielleicht doch mal auf Kunstdünger verzichten sollten, weil Putin das so will. Der meiste Kunstdünger nämlich wird mit Hilfe von Erdgas produziert. Übrigens mit einem Verfahren, für die die Entwickler Fritz Haber 1918 und Karl Bosch 1931 den Nobelpreis bekamen. Und für die chemisch vollständige Erklärung des Haber-Bosch-Verfahrens dann Gerhard Erdl noch einmal 2007. Aber sollten wir heute noch mit fossiler Energie Stickstoff aus der Luft in den Boden bringen? Von wo aus das zu viel dann in Gewässern und Grundwasser als Nitrat gelangt? Zuvor allerdings ist noch ein Teil des Stickstoffs zu Lachgas oxidiert, die Stickstoffmonoxid, N2O. Achtung, 300 Mal klimawirksamer als Kohlendioxid. Soll das trotz Klimawandel und Energiekrise so weitergehen oder machen wir es doch lieber mit der Kuh und ihrem Dung?
Wir sind ja manchmal ziemlich geschichtsvergessen. Und insofern ist ja eine Frage, warum entstammen wir eigentlich einer Kuhkultur? Und das ja nicht nur wir hier in Deutschland. Die Antwort darauf ist nicht nur Milch und Fleisch oder vielleicht auch noch die Verwendung von Rindern als Arbeitstiere. Nein, es war auch ein Erfahrungswissen, dass tatsächlich eine nachhaltige Beweidung mit Rindern zur Regenerierung von Böden beiträgt. Oder man kann auch anders fragen, wo sind denn heute die fruchtbarsten Großebenen auf der Welt, auf unserem Planeten Erde? Die Prärien, die Pampas, die fruchtbaren Böden in der Ukraine, die fruchtbarsten Böden, die wir in Deutschland haben, diese Kornkammern, was ist das gemeinsame Vielfache? Die haben alle eine Steppengenese. Steppe heißt Grasland. Und Grasland bleibt auf Dauer nur Grasland, wenn es beweidet wird. Also mit anderen Worten, Tausende von Jahren von Beweidung mit wandernden Weidetieren hat eben zu dieser enormen Fruchtbarkeit geführt. Mit dem Ergebnis, dass heute im weltweiten Maßstab in den Graslandökosystemen mehr Kohlenstoff gespeichert ist als in den Waldökosystemen. Und eine große Studie von vor anderthalb Jahren hat über 100 Studien ausgewertet mit der Fragestellung, wie entwickelt sich denn das in Zeiten des Klimawandels? Das heißt dann also wissenschaftlich zunehmender CO2-Partialdruck. Und das Ergebnis war, dass Bodenaufbau heißt immer Entlastung der Atmosphäre, dass dieser Bodenaufbau in Zeiten von Klimawandel in nachhaltig genutzten Graslandökosystemen tatsächlich noch gesteigert wird. Im Gegensatz zum Wald.
Also, während die Minister und Ministerinnen nicht nur in Schleswig-Holstein, während fast alle Nichtregierungsorganisationen und Klimaschutzverbände sagen, weg mit den Rindern, sagen wir einfach mal, her mit ihnen.
Es gilt ja, nicht zurückzugehen, sondern mit dem guten Erfahrungswissen, was wir haben bzw. hatten, und dem Wissen des 21. Jahrhunderts nach vorne zu gucken. Und das bedeutet ja immer, die Klimakrise und die Biodiversitätskrise zusammendenken. Und dann sind wir ganz schnell bei der Kuh. Dann sind wir ganz schnell bei der Beweidung. Wo gehen wir Risiken ein, indem viele Betriebe sich quasi aus ökonomischen Gründen gezwungen sehen, bis an das Bächlein, welches nun mal ihren Betrieb durchfließt, heranzuackern, weil man vom Acker mehr Geld verdienen kann als von der Weide. Oder Hanglagen, die inzwischen technisch beackerbar sind seit dem letzten Jahrhundert, aber die wir nicht beackern sollten. Warum? Risiko, Starkregenereignis und dann schwemmt einfach der ganze fruchtbare Boden weg. Die Antwort ist hier immer tatsächlich wieder das Dauergrünland, weil nichts kann Boden besser festhalten, ob in der Hanglage oder an der Flussaue, als eine gute, kräftige Grasnarbe. Und die wiederum ist dann besonders gut, wenn sie eben tatsächlich auch biologisch vielfältig ist. Und das wiederum erreichen wir am besten durch eine nachhaltige Beweidung. Und nachhaltige Beweidung, dafür gibt es kein Rezept, sondern das hängt jeweils vom Standort ab. Und das Tolle ist ja, die ursprünglich wandernden Weidetiere, die sind ja mobil. Das heißt, wir können jeweils darüber entscheiden, wann wir wie viele Tiere auf welcher Fläche dann eben auch weiden lassen.
Und wenn jetzt das nächste Mal davon die Rede ist, dass die Kuh das Klima zerpupst oder zerrülpst, dann wissen wir, wessen Narrativ da gerade wieder abgespult wird. Ob von den NGOs lanciert oder von der fossilen Industrie, das können wir jetzt nicht mehr wirklich klären. Das ist aber auch einigermaßen egal, denn wer immer der Urheber oder die Urheberin ist, es bleibt eine Lüge, an deren Weiterleben so einige Interesse haben. Übrigens auch manche Vertreter der konventionellen Landwirtschaft oder, sagen wir schlicht, der Agrarindustrie. Die hat nämlich das Subnarrativ erfunden, dass durch Hochleistungskühe weniger Methan pro Liter Milch emittiert wird, weil sie ja eben mehr Leistung bringen. Das ist, wie es Dieter Euler am Anfang gesagt hat, einerseits richtig, aber auch der falsche Schluss, die falsche Lösung des nicht vorhandenen Problems. Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann, hat Francis Picabia gesagt. Anita Edel fasst mal zusammen, wie das im Falle der Kuh aussehen könnte.
Ja, mein Motto: Denken und Handeln in fruchtbaren Landschaften. Und fruchtbare Landschaften muss eben alles zusammendenken. Das Weideland, die Flüsslein, die da durchfließen, die Hecken, die Äcker, auch den Wald, die Waldränder, alles zusammendenken. Und die Rinder wieder rauslassen, heißt ja, die müssen weidetauglich sein. Wir haben aber inzwischen unseren Leistungsbegriff so sehr reduziert, dass wir darunter nur noch verstehen, Liter Milch oder Kilogramm Fleisch pro Jahr oder sogar Zunahme pro Tag. Was ist denn so eine richtige Leistung, wenn es tatsächlich bei Wind und Wetter und wechselnden Wetterverhältnissen und wechselndem Futterangebot eine Kuh schafft, ein Kalb aufzuziehen? Das wäre dann sozusagen die ganzjährige Weidehaltung. Aber auch wenn wir tatsächlich nur saisonal beweiden und bei zu steilen Hängen sagen, im Winter haben wir die Tiere dann doch im Stall oder stallnah, sie müssen weidetauglich sein. Und damit sind wir beim Punkt 1, der immer allem vorangehen sollte, nämlich bei der Zucht. Wir brauchen weidetaugliche Tiere und wir brauchen zwei Nutzungstiere, denn wir haben uns ja geleistet, immer mehr zu maximieren statt zu optimieren und immer mehr Milch auf Kosten von Fleischansatz. Also was wir brauchen, sind wirklich gesunde Tiere. Ich bin ja Tierärztin, von daher gesehen mein Interesse, dass wir mit der Basis der Gesundheit, nämlich eine züchterische Ausrichtung darauf, eben beginnen. Da ist viel zu tun, aber da bin ich optimistisch, denn es ist nicht so, wie häufig behauptet wird, dass die 40 Jahre, die wir nun die Zucht sozusagen immer mehr durch die Decke getrieben haben, einseitige Höchstleistung auf Milchproduktion, dass wir jetzt auch wieder 40 Jahre brauchen würden, um das sozusagen wieder in Anführungsstrichen zurückzudrehen. Nein, nach vorwärts gehen heißt, mit den vorhandenen Tieren, und wir haben diese Tiere, nach vorne züchten für gesunde Zweinutzungstiere, Milch und Fleisch von der Weide.
So, das war's für heute zur Kuh-Klimalüge. Ähnliches zum Weiterhören gibt's im Podcast Auf dem dritten Weg, die Weidekuh, und in dem über Landwirtschaft als Naturschutz. Jetzt nur noch der Hinweis, dass der Podcast immer am ersten Donnerstag im Monat erscheint, auf florianschwinn.de beim Overton-Magazin und natürlich an den üblichen Fundorten bei Spotify und Co. Mails mit Kommentaren, Kritik und Wünschen, aber ohne Werbung bitte, gerne an post@florianschwinn.de und die schriftliche Fassung wie immer im Blog.
Führerschein für Einkaufswagen. Ein Podcast des Westend Verlages.